bei dieser häuslichen Gewalt, da können wir dem Simon Dad eigentlich keinen Vorwurf machen. Das sei halt sozusagen normal in dieser Kultur.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Rechtsanwalt kämpft ein letztes Mal in einem fast aussichtslosen Kampf. Für einmal ist der Fall fast mehr als nur einer. Eigentlich sind es zwei Fälle in einem. Die eine Hauptperson ist der Anklagte, der andere ist sein Rechtsanwalt. Und ihn nennen wir jetzt Herr Eichenberger. Und man wird eigentlich nicht den Eindruck los, dass der Rechtsanwalt Eichenberger eigentlich der Protagonist ist von dieser Geschichte. Wir werden es auf jeden Fall hören. Lena Berger, zuerst mal bei der einen Person angefangen. Wer ist denn der Anklagte?
Genau, also der Anklagte, das ist ein Mann, der ist so um die 40 herum. Er hat eine längere Geschichte hinter sich mit Drogenkonsum. Mhm. Und er ist auch verurteilt worden, weil er mit Drogen gehandelt hat.
Mhm. Das hat sicher eine längere Geschichte. Willst du mal ein bisschen an die Anfänge gehen und dann schauen wir etappenweise, wie das weitergeht?
Mhm. Also, wie gesagt, er ist kokainsüchtig und um seinen Konsum zu finanzieren, hat er aber auch mit Drogen gehandelt und ist verwünscht worden. Und schon dort hat ihn eben der Anwalt Eichenberger verteidigt, also bei der ersten Verhandlung. Und er hat dort argumentiert, dass sein Mandant ja sehr kooperativ ist, auch mit der Polizei. Und er hat viele andere Dealer eben auch verpfiffen. Und darum soll man schauen, dass er sozusagen einen Strafrabatt für das bekommt. Und er ist dann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden von 12 Monaten, aber bedingt. Und das heisst, er nicht müsse ins Gefängnis gehen.
Mhm. Also das ist ein erster Fall, aber die Geschichte zieht sich ja über mehrere Jahre hinweg.
Genau. Also, wo er dann verurteilt wurde, hat man wie gesagt, ja, also, bedingte Freiheitsstrafe. Das heisst, er muss nicht ins Gefängnis gehen, aber er kommt Bewährungshilfe über und er muss eine Therapie machen. Mhm. Und das hat eben nicht geklappt.
Ist das mit der Therapie nicht oder ist er schon wieder straffällig geworden? Oder?
Es ist eigentlich ist beides. Also, er hat Therapie angefangen, er war am Anfang auch zum Teil bei der Bewährungshilfe gewesen. Aber er ist dann wie rückfällig geworden, er ist wieder straffällig geworden, zum Beispiel wegen Körperverletzung hat er einen Strafbefehl bekommen und er hat über 30 Termine mit der Vollzugs- und Bewährungshilfe noch verstreichen und zum Teil eben auch unentschuldigt.
Mhm. Das ist relativ viel, oder? Und das deutet natürlich auch nicht darauf hin, dass er tatsächlich auch will.
Genau, also das hat so eigentlich, Vollzugs- und Bewährungshilfe hat er gesagt, ja, also, der hat die Bewährungsauflagen in dem Sinne nicht erfüllt und wenn man das nicht erfüllt, dann macht man einen Widerruf von der Strafe. Das heisst, die 12 Monate soll er jetzt absitzen.
Hm. Ist denn das passiert?
Und das ist eben gegangen, wo ich eigentlich mit dem Fall in Berührung gekommen bin. Ich habe gesehen, das ist ein Fall traktandiert am Kantonsgericht in Luzern und ich habe gesehen, dass es um Widerruf von einer Strafe geht und ich habe gesehen, wer der Anwalt ist, der diesen Mann hat und ja, ich habe gewusst, das wird ein interessanter Fall, weil ich mit dem Anwalt in meiner Funktion als Gerichtsberichterstattung kann ich den schon ein paar Mal erleben. Und ich habe gedacht, ich muss schauen, was da passiert vor Gericht. Und vor dem Gericht ist es eigentlich darum gegangen, um die Frage, soll die Strafe widerruft werden? Also soll der jetzt ins Gefängnis oder eben nicht?
Mhm. Gut, jetzt tun wir das mal ein bisschen auf die Bank schieben. Und jetzt kommen wir zu dem Herr Eichenberger, wie wir ihn da nennen. Du hast gesagt, du hast ihn ein paar Mal erlebt, auch vor Gericht. Was für ein Mensch ist er denn?
Ja, also eben, ich habe lange Gerichtsberichterstattung gemacht in Luzern und er ist einfach von all den Anwälten, die ich dort vor Gericht erlebt habe, der, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Schon im ersten Fall, wo ich ihn gesehen habe, hat er einen Mann vertreten, der ihm vorgeworfen ist, ein Tötungsdelikt begangen zu haben. Und Tötungsdelikt einerseits und andererseits häusliche Gewalt. Mhm. Und dort ist mir aufgefallen, wie leidenschaftlich oder ja, wie wortgewaltig auch der Anwalt vor Gericht auftreten ist. Und er zum Beispiel hat er argumentiert, bei dieser häuslichen Gewalt, da können wir dem Simon Dad eigentlich keinen Vorwurf machen, das sei halt sozusagen normal in dieser Kultur. Er hat Mazedonien vertreten. Und ich einfach so denkt, so etwas habe ich auch noch nie, oder gehört man ja selten vor Gericht, dass jemand so argumentiert. Aber eben, also in Luzern ist bekannt, er hat sehr seinen eigenen Stil von der Verteidigung.
Also die Argumentation, die klingt ein bisschen nach älterem Mensch.
Genau, also er ist inzwischen über 70, aber er, eben, wie gesagt, ist immer noch aktiv. in der Gerichtserfahrung, wo ich jetzt war, da vor dem Kantonsgericht, hat er gesagt, das sei jetzt aber wirklich sein letzter Fall.
Okay, also der letzte Fall und das geht um den Drogendealer, drogenkonsumierende Mensch, wo wir vorhin davon geredet haben. Und jetzt, was passiert? Wie vertritt der Herr Reichenberger den Mensch, wo namenslos bleibt im Artikel?
Also, das hat schon eigentlich sehr früh angefangen. Also, schon, als wir noch im Wartebereich waren, vor dem Gerichtssaal, haben wir schon so gemerkt, ich sage einfach, der Herr Reichenberger, das ist ein Mensch, der hat eine Präsenz. Man merkt, also der fällt einfach auf, so auch in einem Wartesaal. Da würde man vielleicht erwarten, dass ein Anwalt so ganz leise mit seinem Mandant redet. Der Reichenberger natürlich nicht. Er hat relativ laut seinem Mandant Anweisungen gegeben, wie er sich jetzt verhalten hat im Gericht. Und das hat sich dann auch so ein bisschen durchgezogen, wo wir ins Gericht reingekommen sind. Dann hockt der Mandant vorne und wird befragt. Und schon relativ früh am Anfang ist er gefragt worden, fragt sich nach dem Personal, ja, wie ist der Zivilstand? Und dann sagt er, getrennt. Und der Herr Reichenberger hinterher schreit so vorne, er ist geschieden. Oder? Also, er hat wie so schon angefangen, seinen Mandant so zu korrigieren. Man hat wie so das Gefühl gehabt, der scharrt so ein bisschen mit dem Hauf und wartet nur auf seinen grossen Auftritt.
Das tönt recht angsteinflößend eigentlich.
Ja, er ist schon eine Erscheinung. Er hat ein Gespür, glaube ich, für das Publikum und für die Wirkung von seinen Worten. Ja.
Also ein grosser Auftritt auf jeden Fall. Jetzt hat er mit einem Fall zu tun, wo man das Gefühl hat, eigentlich ist es relativ klar, was da passieren soll. Aber trotzdem, wie verteidigen dann den Anklagten?
Ich mag mich einfach erinnern, es hat nach der Befragung vom Beschuldigten hat es eine kurze Pause gegeben. Und dann sind wir wieder im Wartesaal gewesen. Und dann haben wir schon so gemerkt, der Eichenberger hat sich gerade so den Staatsanwalt zur Brust genommen. Er hat so schon auf ihn eingeredet und gesagt, ja, was wollen Sie da überhaupt? Wieso wollen Sie den verurteilen? Das macht doch keinen Sinn. Der ist ja einfach suchtkrank und so. Und es ist schon sehr, sehr untypisch, eigentlich, dass man so Szenen im Wartesaal erlebt. Und im Gerichtssaal innen hat er, ja, ich sage jetzt mal nicht so juristisch argumentiert, sondern es war ein gesellschaftspolitisches Plädoyer gewesen, das er gehalten hat. Wo es eigentlich ganz grundsätzlich darum gegangen ist, wie soll die Justiz umgehen mit Menschen, die suchtkrank sind und aufgrund von ihrer Sucht, also aufgrund von ihrer Krankheit, Straftaten begönnt. Macht es überhaupt Sinn, die jetzt bestrafen? Das ist eine Frage, die er aufgeworfen hat. Seine Antwort ist klar. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Gut, lassen wir das einfach mal da stehen. Aber ich habe es mal eingangs gesagt, man weiss nicht so genau, ist er jetzt eigentlich der Protagonist von dieser Geschichte? Man hat das Gefühl schon.
Ja.
Katharina Sigrist vom Rechtsberatungsdienst, vom Beobachter. Lena hat jetzt sehr schön geschildert, man sieht quasi wie eine Filmszene vor sich, wie jetzt der Rechtsanwalt mit dem Staatsanwalt umgeht. Ist das eher eine Ausnahme? Also sie hat es als Journalistin eigentlich nie so erlebt?
Ja, ich bin auch schon vor Gericht gewesen und habe darüber geschrieben oder auch schon am Gericht gearbeitet. Also ja, dass da so auf Gespräch, auf dem Gang, lässt man sich da eigentlich wenig ein so als Staatsanwalt, dann würde ich schon sagen, ist in der Ausnahme.
Es kommt einem ein bisschen vor, als hätte man das in amerikanischen Filmen schon gesehen, aber dort ist es dann meistens auf der fiktiven Ebene natürlich. Dort dann vielleicht schon. Was sagt er dann zur Verteidigung von seinem Anklagten? Von dem Anklagten, den er vertritt?
Ja, also er hat eigentlich seinen Mandant sehr stark als ein Opfer dargestellt. Also er hat eigentlich so aufgezeigt, dass sein Mandant sich immer dann rückfällig wurde, wenn zum Beispiel er einvernommen wurde von der Polizei oder wenn der Staatsanwalt ihn etwas gefragt hat. Also er hat eigentlich wie so gesagt, ja, immer wenn er so runtergemacht wird, dann löst das eben wieder Suchtdruck aus bei ihm. Und im Grunde hat er eigentlich schon fast dem Staatsanwalt Schuld gegeben, dass für die Rückfälle, weil er eben so gemein sich negativ geäussert hat in der Gerichtsverhandlung über ihn, darum hätte er dann wieder müssen Drogen nehmen. Ist natürlich eine schwierige Argumentation. Und dann ist wie so hat er wie so einen Schlüsselmoment geschildert im Leben von seinem Mandant, wo er wie, er sei ganz am Boden unten gewesen, er hätte kein Geld mehr gehabt, er hätte ganz viel Drogen genommen und dann sei er eines Morgens aufgewacht und habe beschlossen, keine Drogen mehr zu nehmen. Und habe seither auch keinen Suchtdruck mehr. Er hat sich freiwillig in Therapie begeben. Er sei jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo die Verhandlung stattgefunden hat, ist er gerade in der Psychiatrie gewesen, also eigentlich in Behandlung. Und eben, der Herr Eichberg hat sich überzeugt gezeigt, dass ja, er jetzt die Drogensucht überwunden hat.
Mhm. Also es kommt einem so ein bisschen vor, als wäre Psychologie für ihn wichtiger als die juristische Lage bei dem Ganzen.
Ich bin davon überzeugt, dass das, also er ist durch und durch ein Jurist.
Mhm.
Aber ich glaube, juristisch könnte ich mir jetzt vorstellen, hätte es auch wahrscheinlich mehr Ansatzpunkte gegeben für die Verteidigung, könnte ich mir vorstellen. Also darum hat er so gesellschaftspolitisch argumentiert und eben, dass Repression nichts bringt und dass, wenn es dann ins Gefängnis kommt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er dann wieder Drogen nimmt, eigentlich viel grösser ist. Ich habe das Gefühl, das war so eine Strategie gewesen von dem Eichenberg.
Mhm. Was sagst du dazu, Katharina?
Ja, also ich sage dazu, Richterinnen und Richter sind auch nur Menschen. Und gerade bei so einem Widerruf geht es nicht immer um die harten juristischen Facts, sondern das Gericht muss eigentlich abklären, kann der Mensch, der da vor uns ist, ein Teil von der Gesellschaft sein, ein funktionierender Teil von der Gesellschaft. Und da kann man sich durchaus fragen, ob da der Gesellschaft dient ist, wenn Drogensüchtige ins Gefängnis kommen, weil dort werden sie sicher auch nicht kuriert.
Mhm. Aber trotzdem, also eigentlich juristisch gesehen, ein nicht zu verteidigender Fall.
Wieso nicht? Nein, also ich sage jetzt mal eben, ich habe auch schon vom Gericht gearbeitet und da ist natürlich, ja, da darf man auch ruhig ein bisschen auf Tränendrüsen drücken. Also das ist natürlich ein wichtiger Teil von der anwaltschaftlichen Arbeit.
Sagen wir mal, der Herr Eichenberger, vielleicht ist das auch nur eine Taktik, die er anwendet, der juristische, aber irgendwo dahinter hat man das Gefühl, er spielt auch so eine harte Menschlichkeit versus als Gegensatz zu der juristischen Lage.
Ja, also das ist ganz stark mein Eindruck gewesen. Und ich glaube, da drin ist auch die Stärke von dem Plädoyer letztlich gewesen. Also er hat emotional argumentiert, er hat auch erzählt von seiner Tochter, die selber kokainabhängig ist, er hat von seinen eigenen Erfahrungen als Angehörige von einer Suchtkranken erzählt und als zeitweise habe ich schon fast ein bisschen Hühnerhaut bekommen von dem, was er erzählt hat und ich glaube, ja, das ist so die Frage, was ist Recht und was ist Gerechtigkeit, ist so eine Grundsatzfrage, wo, finde ich, schon ja, das Potenzial hat, zu bewegen.
Mhm. Ja, ganz klar. Und wenn du sagst Gänsehaut, eben ich stelle mir das Ganze schon vor als kleinen Film. Und dazu kommt natürlich noch etwas, ist der letzte Fall, ist mir dann gerade in den Sinn gekommen. Und vielleicht leibt man sich dann, wenn man so ein engagierter Mensch ist wie der Herr Eichenberger, besonders ins Zeugs, wenn es gerade der letzte Fall ist.
Mhm. Also ich habe ihn das gefragt, also was mich eben auch untergenommen hat, ob der Fall für ihn etwas Spezielles gewesen sei. Er hat mir, also ich habe ihm ein E-Mail geschrieben und er hat mir dann sehr lustig zurückgeschrieben, einfach nur Lena Berger, Anwaltsgeheimnis, 3 Ausrufezeichen und sein Name.
Okay, gut.
Also er hat nichts wollen, dazu sagen, aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass er sich sehr ins Zeug geleitet hat und er hat auch angekündigt, wenn er nicht würde durchdringen, dass er, also er hat gesagt, dann sehen wir uns wieder.
Wie ist denn das Ganze ausgegangen eigentlich?
Ja, also es ist ein bisschen so rausgekommen, wie ich es auch ein bisschen vermutet habe. Also das Gericht hat dann genau wissen, wie denn der Verlauf ist in der Psychiatrie. Also, sie haben sich einen Verlaufsbericht noch eingeholt. Und haben dort gesehen, dass er sich tatsächlich bemüht hat, eigentlich ein drogenfreies Leben zu führen. Allerdings ist es so, dass er eigentlich gerade direkt oder kurz nachdem, dass die Verhandlung stattgefunden hat vor dem Kantonsgericht, sich selber aus der Psychiatrie wieder entlassen hat.
Okay.
Also er hat dann die Therapie eigentlich gegen die Empfehlung ja, von den zuständigen Fachkräften abgebrochen. Und Ja, das Kantonsgericht hat auch gesagt, also wir glauben nicht daran, dass es da wirklich zu einer Veränderung kommt und dass er jetzt wirklich ein drogenfreies Leben führt und die Strafe ist widerrufen worden. Allerdings muss man sagen, ist der Entscheid noch nicht rechtskräftig. Ich habe natürlich den Herrn Eichenberger gefragt, ob sie gedenken, das Urteil weiterzuziehen. Aber eben, Anwaltsgeheimnis 3 ausrufen.
Und weißt du zufälligerweise auch, wie es mit dem Angeklagten jetzt weitergegangen ist?
Nein, also ich habe einfach gesehen, dass er sich dann sich selber entlassen hat. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Muster bei ihm. Also es ist immer wieder so, ja, dass er eine Therapie angefangen hat und wieder abgebrochen hat. Und es scheint so, als würde sich die Geschichte in dem Sinn fortsetzen. Jetzt, wenn er ins Gefängnis muss, hat das Gericht gesagt, ja, dann bestehe ich eben die Chance, dass er tatsächlich dann in der Zeit zumindest, wo er im Vollzug ist, also das Jahr, dass er dort keine Drogen werde nehmen. Aber eben wie gesagt, er ist jetzt, soweit ich weiss, noch nicht ins Gefängnis gekommen, weil halt der Entscheid auch noch nicht rechtskräftig ist.
Und jetzt noch etwas Letztes, also der Herr Eichenberger hat damit einen recht unüblichen Auftritt gehabt. Was hat denn das Gericht davon gehalten?
Also ich habe jetzt die Richter und die Richterinnen nicht persönlich gefragt, was sie von dem halten. Ich habe, also eben, weil er so eine schillernde Figur ist, der Herr Eichenberger, so in den Justizkreisen, jeder kennt den, also jeder weiss, wer das ist. Was ich gemacht habe, ist nach der Gerichtsverhandlung, eben, weil der Herr Eichenberger ja so gesagt hat zum Staatsrat, er sei eigentlich praktisch schuld an jedem Rückfall von seinem Mandant. Wo wir aus dem Gericht rausgegangen sind, sind ich und der Staatsanwalt zufällig, haben wir gerade zwei am gleichen Ort abgestellt, habe ich ihn gefragt, ja, wie das eigentlich für ihn sei, wenn er so, also ja, eigentlich so direkt angegriffen werde. Und er hat das also sehr sportlich getan und wie so als Teil vom Game betrachtet, ja. Aber ja, das Gericht selber, kann nur sagen, sie haben sich offenbar nicht überzeugen lassen. Es hat jetzt den Widerruf nicht gut geheissen.
Der Fall, ein Podcast von Beobachter Produktion Erik Facker und Carlo Ladi. Nachlesen können Sie diese Episode auf unserer Homepage. Und für Fragen oder Anmerkungen schreiben Sie an podcast@beobachter.ch. Und diesen Podcast können Sie selbstverständlich abonnieren.